Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Liebe Freunde meines Podcasts, ich freue mich sehr, zwei Damen gegenüber sitzen zu dürfen. Beide im Range von Professorinnen, beide an der Hochschule in Mainz tätig und, wie man sich denken kann, beide pferdeaffin, reiterlich aktiv. Und die haben jetzt etwas gemacht, was ich für uns ganz, ganz spannend finde. Sie haben eine wissenschaftliche Studie erstellt vor einigen Monaten und die würden wir gerne euch vorstellen. Und die ist sehr, sehr spannend, weil es geht um das Image des Sportes, um das Image der Reiterei, des Pferdesports, der Pferde generell in unserer Gesellschaft. Ein unglaublich spannendes und für jeden von uns wichtiges Thema. Aber ehe ich einsteige, möchte ich, dass die Damen beide sich vorstellen. Und die Frage wird immer lauten, wie sind Sie zum Pferd gekommen? Was verbinden Sie mit dem Pferd? Und wie sind Sie in den Rang einer Professorin aufgestiegen? Darf ich mit Ihnen mal anfangen?
Ja, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Britta Rathje. Ich bin zum Pferd gekommen, ganz typisch. Also ich bin die erste aus der Familie, die überhaupt reitet. Und ich habe meinen Eltern so lange in den Ohren gelegen, bis ich endlich mal in den nächstgelegenen Schulbetrieb auf irgendeinem Schulpony anfangen durfte. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Also ich bin dabei geblieben. Leider hat mir mein Papa nie ein Pferd gekauft. Also ich musste dann selber Geld verdienen. Und da kommt auch die Verknüpfung dann zu der Hochschullehre interessanterweise. Ich habe nach meinem Abitur habe ich nicht angefangen zu studieren, sondern habe mir erst mal überlegt, okay, du machst eine Ausbildung, weil ich brauche ja Geld, ich will mir ein Pferd kaufen. Und dann habe ich geschaut, mit welcher Ausbildung kann man denn am meisten Geld verdienen? Und das war Versicherung. Also bin ich Versicherungskauffrau geworden, das war ganz klar. Also ganz anders motiviert. Gut, nach 3 Monaten wusste ich schon, hier bleibst du nicht so lange, weil das war dann doch eher ein bisschen langweilig. Und dann kam das Studium. Ich hatte mich eigentlich für was anderes interessiert. Ich hätte gerne so Kunstgeschichte oder sowas studiert. Aber damit verdient man ja auch kein Geld. Also habe ich gedacht, okay, kaufmännische Ausbildung. Dann machst du ein BWL-Studium. Und erstaunlicherweise hat mir das Studium wirklich so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, ja, hier willst du aber länger bleiben. Und so hatte ich tatsächlich in meinem Studium, hatte ich schon gedacht, das, was die da vorne können, das kann ich auch. Ich kann ganz gut reden und anderen Leuten was beibringen. Ich habe damals auch schon Reitunterricht gegeben und mein Studium so ein bisschen mit Beritt und Unterricht verdient. Und ja, und tatsächlich hat das geklappt. Also man muss hier, wenn man hier an die Hochschule kommt, muss man schon 5 Jahre außerhalb der Hochschule bleiben und einschlägige Praxiserfahrung mitbringen. Aber auch als ich in der Praxis gearbeitet habe, war ich schon immer Lehrbeauftragte hier. Also habe früh gesucht, dass ich hier wieder einen Einstieg finde. Und so, ja, hat es dann, seit 2005 bin ich hier schon Professorin, also schon eine ganze Weile.
Wunderbar. Bevor wir auf Ihre reiterliche Karriere eingehen, die Sie immer neben der Lehre, neben der Forschung, soweit das hier an der Hochschule möglich ist, weiter betreiben, was ich großartig finde, wollen wir erstmal Ihre Kollegin vorstellen. Oder die stellt sich besser selber vor.
Ja, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Isabel Hillebrand. Ich bin tatsächlich ja noch nicht ganz so lange an der Hochschule, aber bevor ich darauf zurückkomme, die Pferde haben mich eigentlich das ganze Leben lang begleitet. Klassischerweise meine Schwester und ich als 2 Mädchen, die irgendwo immer nach Ponys geschaut haben. Und dann hatten wir das Glück, dass mein Vater das eine ganz wunderbare Idee fand und das unterstützt hat, sodass es dann erst ein Pony gab, was Bekannten gehörte, wo wir dann sonntags mit spazieren gehen durften. Und dann ja, kam irgendwann das erste eigene Pony, das haben meine Schwester und ich uns dann noch geteilt. Und dann nahm das alles so seinen Lauf, auch sicher im Kontext von einem ganz tollen Reiterverein, im landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthoff, in dem wir dann viele Jahre aktiv waren.
Wenn ich nur unterbreche, Kalthoff, finde ich, alle wissen das, in Westfalen, einer der bekanntesten Reitervereine in Westfalen.
Ja, ganz genau. Damals und auch heute noch ein ganz toller Verein mit ganz großem Engagement für Kinder und Jugendliche, sodass wir dann auch immer Teil von Mannschaften waren, Quadrillen geritten sind und ähnliches, sodass das dann ja meine Jugend unheimlich geprägt hat, der ganze Turniersport in diesem Vereinskontext. Und dann, ja, muss ich sagen, kam für mich eine Phase, wo andere Themen ein bisschen stärker im Vordergrund standen. Das war dann Studium, Berufseinstieg und gleichzeitig, wo immer ein Pferd war, wollte ich hin, habe ich mich nie von trennen können. Über die ganzen Jahre, auch wenn ich dann viele Jahre kein eigenes Pferd hatte, immer wieder Reitbeteiligung und habe auch immer wieder den Pferdesport verfolgt, gesucht, bis ich dann letztes Jahr den gefühlt sehr großen Schritt wieder gewagt habe, wieder ein eigenes Pferd zu bekommen. Und insofern schließt sich damit fast der Kreis bis heute. Schätze mich sehr glücklich, dass ich jetzt wieder Pferdeeigentümerin bin. Der Weg an die Hochschule war insofern auch klassisch geprägt von der, akademischen Ausbildung mit Promotion. Dann, wie Britta schon sagte, erst dem Weg über die Praxis, der ja an Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine Voraussetzung ist, dass man diese Qualifikation mitbringt, die mindestens 5 Jahre sein muss, idealerweise in leitenden Positionen. Und nach Station unter anderem bei der Lufthansa oder der Miles & More, der Lufthansa-Tochter, bin ich dann vor jetzt ziemlich genau 5 Jahren an die Hochschule hier in Mainz gekommen, die uns ja auch bei der Studie unterstützt hat, was die Datenerhebung anging.
Wunderbar. Ehe wir auf Ihre aktuelle reiterliche Karriere eingehen, würde ich gerne die Frage jetzt an Britta Rathje weitergeben, wenn Sie sagen, was machen Sie im Augenblick mit Pferden? Die Pferde haben Ihr Leben geprägt, auch wenn Sie sich von vornherein gesagt haben, ich muss Geld fürs Reiten, für die Pferde verdienen, außerhalb des Pferdesports, der Pferdezucht. Wie stehen Sie heute mit Ihren Pferden in Kontakt und Ihrer Familie?
Ja, die Reiterei und die Pferde, die sind absolut meine größte Leidenschaft neben der Hochschule. Da ich ja nie so viel Geld hatte von Anfang an, also mittlerweile ist die Situation etwas entspannter, aber ich konnte mir kein teures Pferd kaufen. Mein Modell ist es eigentlich immer, ein Fohlen zu kaufen. Also die sind bezahlbar und gut, dann muss man eben entsprechend Arbeit reinstecken. Aber mittlerweile ist das auch so eine Leidenschaft von mir geworden. Das Pferd von Fohlen an bis, ja, ich habe alle Pferde bis zur S-Klasse gebracht, da bin ich einigermaßen stolz drauf. Das war aber nie mein Ziel gewesen. Also ich habe immer geschaut, was gibt so ein Fohlen her, was gibt ein Jungpferd her, wie kann man sich zusammen entwickeln. Und irgendwie hat das immer geklappt, dass wir dann auch erfolgreich in S unterwegs sind. Und so ist es bis jetzt auch. Ich habe einen 12-jährigen Hannoveraner Wallach, den teilen sich meine Tochter und ich. Sie reitet die Juniorentour auf 1 Sterne, 2 Sterne M-Niveau und ich reite so 1 Sterne, 2 Sterne S-Niveau. Das kommt ganz gut und wir haben jetzt eine Jährlingsstute noch auf der Koppel stehen. Mal schauen, was daraus wird.
Dann geht es weiter und nur noch zur Ergänzung und auch für unsere Podcast-Hörer, es geht um die Disziplin Dressur.
Stimmt.
Wunderbar. St. Georg-Niveau, ja. Also unteres Niveau der internationalen Prüfung. Auf
richtig.
Dem sind Sie mit fliegenden Galoppwechseln, Pirouetten etc. Ja. Prima. Jetzt müssen wir zur Reiterin aus Westfalen zurückkommen. Beide sind ja hier Hochschullehrerinnen in Mainz. Isabel Hillebrand, wie sah das bei Ihnen aus, bis Sie da sind, wo Sie heute sind?
Ja, also zunächst mal war ich tatsächlich im Springsattel unterwegs. Das war also früher absolut mein Leidenschaftsthema und auch der Nervenkitzel. Über die Jahre ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Vorsicht da reingekommen, sodass ich letztlich dann jetzt auch in das Dressurlager gewechselt habe. Wobei es tatsächlich so ist, dass dieses spezielle Pferd, das ist eine jetzt 5-jährige Westfalenstute, die ich habe, ein unheimliches Springtalent hat und das super gerne macht. Und da haben wir uns also ganz gut gefunden, auch wenn unser Fokus jetzt die Dressur ist. Und ja, das, was Britta gerade erzählt hat, das betrachte ich mit absoluter Wertschätzung, denn mir war, glaube ich, vorher nicht klar, wie schwierig auch dieser Weg ist, so ein junges Pferd auszubilden. Und es war ein riesen Lernprozess, vor allem für mich, mit dem ganzen Erlernen oder vielleicht auch sogar Neuerlernen der klassischen Reitkunst, der klassischen Reitausbildung und dann dem mal besser und mal schlechter funktionierenden Übertragen tatsächlich auf dieses junge Pferd. Wahnsinnig lehrreicher Weg, der, und das ist ja aktuell meine große Freude, jetzt auch von den ersten kleineren sportlichen Erfolgen gekrönt ist, in Dressurpferde A und jetzt in der ersten L-Dressur. Und insofern, ja, es macht Riesenspaß und es sind aber täglich neue Herausforderungen.
Aber jetzt bleibe ich mal bei Ihnen, liebe Isabel Hillebrand. Ihr Vater war damals froh, dass Sie und Ihre Schwester sich der Reiterei, den Ponys gewandt haben. Was haben Sie von den Pferden, von den Ponys gelernt, wenn Sie das jetzt aus der Perspektive einer Professorin beurteilen?
Ja, also ich glaube, das war ganz erheblich, denn das hat unser Leben, das Leben von meiner Schwester und mir, ganz erheblich geprägt mit wunderbaren Möglichkeiten, sich mit diesem Lebewesen Pony, dann später Pferd, zu beschäftigen, was natürlich gerade für Mädchen so eine wunderbare Möglichkeit ist, sich zu kümmern. Ja, das ist ein Puppenäquivalent, darf man, glaube ich, so sagen. Verbunden aber mit einer riesengroßen Verantwortung, die man schon ganz früh auf spielerische Weise erlernt, dem Lebewesen gegenüber sich zu kümmern, sowohl wenn man da ist, aber auch auf der organisatorischen Ebene, wenn man nämlich mal nicht da sein kann, immer dafür Verantwortung zu übernehmen, dass es dem Lebewesen gut geht. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wunderbar, wenn Kinder die Möglichkeit haben, damit aufzuwachsen. Und dann mit der sportlichen Dimension, die dazu kam, natürlich alles, was dann im weiteren Sinne persönlichkeitsprägend ist, das ist die Zielsetzung, auf etwas hinzuarbeiten, sowohl an sich selbst als auch in Partnerschaft mit diesem Geschöpf, mit dem man das zusammen erreichen möchte, mit allen Höhen und Tiefen. Und dann aber auch, der Reiter steht mit seinem Pferd im Wettbewerb, zwar im Fokus, aber es ist ein Riesenteam, was dahinter steht. Im Kinder- und Jugendsport natürlich in erster Linie die Eltern, dann aber auch Trainer, der Verein, Tierärzte, Hufschmiede. Es ist eine Riesenmannschaft und man lernt, glaube ich, nach und nach spielerisch das alles irgendwo zu organisieren. Und das war, glaube ich, ein Riesenglück, das so haben zu dürfen.
Ja, das haben Sie, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber sieht man, wie breit das Feld ist, das einem irgendwie weiterhilft, dann möglicherweise auch im Leben. Jetzt gucke ich zur anderen Professorin, zur Britta Ratje. Bleibt da überhaupt noch was übrig?
Ja, also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da habe ich so gute Erinnerungen. Ich war eben in dem Reitstall bei uns um die Ecke sozusagen. Da wurden immer Ferienkurse angeboten. Und wir waren eine ganze Gruppe an Kindern und haben die gesamten Ferien von morgens bis abends im Reitstall verbracht. Und das ist einfach auch rückblickend, war das so eine schöne Zeit gewesen. Und das wünsche ich eigentlich ganz vielen Kindern, so eine tolle Jugend und Kindheit verbringen zu dürfen, gemeinsam mit dem Pferd, immer in der frischen Luft. Und ich glaube, meine Eltern waren auch total froh, dass ich das gemacht habe. Ja, morgens da abgegeben, abends wieder abgeholt. Das war für mich immer noch zu früh. Also sie wussten, wo ich bin und dass ich da auch keinen Unfug treibe und dass ich mich sportlich betätige. Also von daher war das schon sehr prägend für die Kindheit, habe immer noch super Erinnerungen. Und im Laufe der Zeit, jetzt muss man sagen, unser Wallach, den wir haben, das ist nicht so das einfachste Pferd. Man lernt auch viel Demut. Also man muss immer sich wieder zurücknehmen, sich selber fragen, was kann man anders machen, damit wir vorwärts kommen. Geduld und Demut habe ich auch gelernt.
Wunderbar, jetzt haben wir beide Persönlichkeiten, die Frau Ratje und die Frau Hillebrand, kennengelernt, soweit das in so einem Podcast möglich ist. Und dann würde ich gerne, genau, das Mikrofon ist schon weitergegeben an die Isabel Hillebrand. Wenn Sie mal auf die Studie zu sprechen kommen, was ist das Thema, was war die Zielsetzung?
Ja, also das Thema war, wie ist denn die Wahrnehmung des Reitsportes in der deutschen Bevölkerung. Das war unsere Zielsetzung. Und die Motivation dafür kam so ein bisschen aus zwei Richtungen. Das eine war, dass ich ja mit meinem, ich sag mal, richtigen Wiedereinstieg in den Reitsport letztes Jahr, ich möchte mal fast sagen, noch sensibler geworden bin, was so die Berichterstattung, alle Themen anging, weil ich glaube, als Reiter, wenn der Reitsport auch mal in die Kritik gerät, dann tut einem das persönlich so richtig weh, weil man einfach natürlich selber weiß, wir tun alles für unsere Pferde und möchten, dass es denen gut geht. Und wenn das nicht der Fall ist oder eben auch in Zweifel gezogen wird, dann ist das erstmal ein ganz ungutes Gefühl. Und das war dann gepaart mit eben der Frage, wie sieht die Bevölkerung denn das Thema Reiten, vor allem auch über Social Media hinaus? Und da entstand dann die Idee, erstmal die Frage, gibt es sowas, wo man also mal breit geguckt hat, wie ist denn die öffentliche Wahrnehmung, wo es verschiedene Ansätze gibt, aber wir hatten eben das Gefühl, noch nichts ganz so Substanzielles. Und dann kam auch sicherlich so der berufliche Kontext dazu, denn im Marketing ist es ja so, wenn man ein Phänomen hat, was man erforschen möchte, dann macht man eine Datenerhebung. Und das war dann genau unsere Zielsetzung, mit der Studie zu gucken, wie ist die Wahrnehmung und auch ganz gezielt, welche unterschiedlichen Wahrnehmungen gibt es denn zwischen verschiedenen Gruppen, also beispielsweise Reiter und Nichtreiter, wobei wir es auch noch weiter differenziert haben. Und auch diskutierte Themen, wo ja auch hier im Podcast immer wieder die Frage gestellt wird, wie ist das Thema Tierwohl mit Leistungssport vereinbar oder auch die Frage, sollte Reiten olympische Disziplin bleiben? Das sind Fragen, die wir einfach mal jetzt letztlich über 1300 Personen gestellt haben, um zu hören, wie ist denn da die Meinung?
Und wenn ich die Zahl 1300 höre, dann kann man sagen, das ist jetzt schon wirklich eine repräsentative Studie, die dabei rausgekommen ist?
Also das ist natürlich immer der Anspruch, zu versuchen, die Allgemeinheit bestmöglich zu repräsentieren. Das ist uns insofern sicher gut gelungen, als dass wir, was Geschlechterverteilung, Alterverteilung, auch Bildungsniveau, das ist durchaus als repräsentativ zu bezeichnen. Ansonsten gibt es natürlich immer Wünsche, wie man auch eine Datenbasis verbessern könnte. Das liegt in der Natur der Sache. Aber auf jeden Fall ist es ein Blick, der über den Tellerrand von Social Media, ich würde mal sagen, hinausgeht.
Ehe Sie vielleicht gleich nochmal auf den Aufbau der Studie eingehen, wie Sie da auch methodisch vorgegangen sind, würde ich gerne nochmal an Ihre Kollegin das Mikrofon weitergeben. Britta Ratje, mit welcher Hypothese sind Sie an die Studie rangegangen?
Vielleicht willst du das beantworten, weil du hast ja auch die Initialisierung gemacht.
Ich gebe einfach
mal weiter.
Wieder zurück, genau.
Gut, ja, kann ich gerne
Professorinnen
machen.
Professorinnen in Harmonie.
In
Wir sind ja ein Team.
Interdisziplinärer Kooperation, kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde mal sagen, wir wollten möglichst neutral herangehen, denn ich glaube, wir hatten beide so ein ganz klein bisschen fast schon einen Negativ-Bias im Vorfeld, im Sinne von, es gibt ja viele kritische Töne, gerade auch aus den sozialen Netzwerken, und der Versuch war hier, möglichst ergebnisoffen heranzugehen und ja, verschiedene Teile der Bevölkerung, gerade auch die, die nichts mit dem Reitsport zu tun haben, zu fragen, wie seht ihr das denn? Und für jedes Ergebnis offen zu sein und eben nicht zu sagen, wir haben hier die Hypothese, es ist eine positive oder negative Wahrnehmung und die wollen wir bestätigen oder widerlegen, sondern explorativ, wie man so schön sagt.
Und wie haben Sie jetzt Ihre 1300 Probanden, die Ihnen Rede und Antwort standen, wie haben Sie die ausgewählt und mit welchen Verfahren war das im Face-to-Face, ging das online, wie war das Vorgehen?
Genau, also das war eine klassische Online-Befragung, ein Online-Link, der versendet wurde, und wir haben hier zwei Wege genommen. Das eine war das sogenannte Schneeballsystem, das heißt also erstmal eine Verbreitung über verfügbare Kanäle. Und im zweiten Schritt dann noch eine Erweiterung um eine Panelbefragung mithilfe eines Marktforschungsinstitutes. Also Panel bedeutet, dass man gezielt Teilnehmer akquiriert, die an dieser Studie teilnehmen.
Und Teilnehmer akquiriert, um hinterher sie online zu befragen oder dann doch wirklich, ich wiederhole nochmal, Face-to-Face, genau, dass sie die vor sich hatten, wie auch immer.
Es war eine hundertprozentige Online-Befragung.
Hundertprozentig?
Ja.
Und wie war jetzt die Altersstruktur? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Problematik. Online ist mehr das etwas aus meiner Sicht des älteren Menschen für Jüngere. Ältere werden da wahrscheinlich gar nicht so online-affin sein und sich eher dann gar nicht der Studie zuwenden. Wie war da Ihr Eindruck? Wie haben Sie da die Breite der Bevölkerung widerspiegeln können?
Genau, also das ist insgesamt sehr gut gelungen. Wir haben also von unter 20 bis über 80 tatsächlich eine breite Abdeckung, ungefähr eine Normalverteilung, wobei wir haben durchaus eine große Gruppe in der Altersgruppe 20 bis 30, was vielleicht auch eben nicht verwundert, weil eben doch viele junge Leute ja auch dem Reitsport in dem Sinne zugetan sind. Aber auch da bei der Altersverteilung haben wir durchaus auch Randgruppen, wie Sie angedeutet haben, durchaus auch Ältere, sodass wir auch da sagen können, wir waren da mit der Verteilung sehr zufrieden.
Und wie sind Sie an diese Menschen herangekommen? In erster Linie über die sozialen Medien oder welche Kanäle haben Sie genutzt, um diese Gruppe der zu Befragenden überhaupt zu erreichen?
Also wir haben verschiedene Kanäle genutzt, gerade was die Schneeballerhebung anging. Das eine war hier von der Hochschule ausgehend, der Versand über die verschiedenen verfügbaren Verteiler. Und dann sind wir aber auch an unter anderem den Pferdesportverband Rheinland-Pfalz herangetreten, die ihrerseits die Studie weitergeleitet haben, ebenfalls noch über die sozialen Netzwerke und dann eben darüber hinaus, wie schon gesagt, über das Panel.
Und jetzt männlich, weiblich. Hier sitzen zwei Professorinnen vor mir, beide sind Reiterinnen. Gibt es Professoren an Ihrer Hochschule, die reiten?
Mir wären keine bekannt.
Doch, ein Kollege, der hat jetzt gerade angefangen. Der ist tatsächlich älter und hat jetzt über seine Kinder begonnen. Aber sonst kenne ich auch keinen.
Das heißt, wir haben es ja vorwiegend mit Damen im Sattel zu tun, mit Damen, die sich oder Mädchen, die sich für den Sport interessieren. Wie war die Zusammensetzung männlich, weiblich in Bezug auf Ihre Studie?
Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, denn das war auch vor allem auf Basis des Schneeballsystems unsere absolute Wahrnehmung, denn wir hatten da einen sehr großen Anteil an weiblichen Befragten. sodass wir dann die Möglichkeit des Panels genutzt haben, um das noch um mehr männliche Studienteilnehmer zu erweitern, sodass wir im Endeffekt auf 50-50 gekommen sind. Genau, was eben ganz wichtig ist und was auch für die Ergebnisse sehr interessant war, denn wir sehen doch deutliche Unterschiede auch zwischen den Geschlechtern. Gleichzeitig aber auch, das haben wir auch abgefragt, inwieweit die Personen selber aktiv im Reitsport sind oder waren, jemanden kennen, der aktiv ist oder vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben, denn das war uns auch wichtig. Und da haben wir eben auch gerade von denjenigen, die sagen, wir sind selber nicht aktiv, doch ein Drittel, und diejenigen, die sagen, wir kennen nur jemanden, machen es aber, haben aber selber keine Berührungspunkte, das ist gut die Hälfte. Ja, also wir sind damit oder haben ja damit versucht, über diesen Tellerrand der Reiterwelt hinauszuschauen.
Jetzt kommt die Frage, darf ich Sie jetzt mal bitten, wenn es um die Ergebnisse geht, weil das finde ich ja wahnsinnig spannend. Eben die Frage, was ist generell als Ergebnis dabei rausgekommen und dann natürlich auch spezifisch männlich, weiblich, Reiter, Nicht-Reiter. Das würde mich jetzt mal wahnsinnig interessieren. Wie sind da?
Ja, das hat uns natürlich auch wahnsinnig interessiert, was dabei rauskommt, weil wir sind ja sehr offen an die Geschichte rangetreten. Und bezüglich des Image des Reitsports generell haben wir mit schlechteren Ergebnissen gerechnet. Also es war für uns eigentlich sehr erstaunlich, dass der Reitsport an sich recht positiv beurteilt wird. Wobei wir haben dann natürlich versucht, auch mal genauer hinzuschauen. Und dann haben wir eine Clusteranalyse gemacht. Das war so ein bisschen mein Baby dann, die Ergebnisse mit einer Clusteranalyse aufzubereiten. Cluster bedeutet, wir haben versucht, Gruppen zu bilden, die sich durch ähnliche Merkmale auszeichnen. Und das Ergebnis war, dass wir 4 Gruppen herausgefunden haben. Ich kann die mal kurz vorstellen, weil das ist eigentlich ganz interessant. Und man kann dann auch pro Gruppe, kann man sich fragen, was machen wir denn? Was sind die Implikationen? Welche Empfehlungen kann man geben? Also ich fange vielleicht mal mit der einfachst zu bedienenden Gruppe an. Das ist unser erstes Cluster. Wir haben sie genannt, die positiv eingestellten Turnierreiter. Die denken, also Turnierreiterei und Tierwohl ist absolut positiv korrelierbar, also da gibt es keine Gegensätze. Da stehen Begriffe wie Verantwortung, Vertrauen, Leidenschaft, Tierliebe, Begeisterung. Also die stehen absolut hinter ihrem Sport. Wir haben sie Tina Turnier genannt. Ich glaube, das ist die Gruppe, die am leichtesten beeinflussbar ist. Dann haben wir die zweite Gruppe, die haben wir genannt, die neutralen Beobachter. Die reiten meist nicht selbst, aber sie kennen jemanden, der ein Pferd hat oder reitet. Bezüglich des Reitsports sind die eher so neutral bis indifferent. Also ich denke, wenn man ihnen nachvollziehbar erklärt, dass Reiterei und Tierwohl sehr wohl miteinander vereinbar ist, dann kann man die auch sehr leicht beeinflussen. Wenn Beobachter wäre das, ist leicht männlich dominiert im Übrigen. Die dritte Gruppe sind die, wir haben sie genannt, die kritischen Freizeitreiterinnen. Das ist ganz interessant. Das sind aktive Reiter, die aber meist keinen Turniersport ausüben. Die ist eindeutig weiblich dominiert, also 80% dieser Gruppe sind Frauen. Sie verbinden mit der Reiterei schon so Begriffe wie Verantwortung, Vertrauen, Leidenschaft. Also für sie ist es okay, wenn man sich aufs Pferd setzt und ins Gelände geht. Aber bezüglich der Turnierreiterei und dem Leistungssport, da stehen sie doch sehr kritisch gegenüber. Also hier tauchen dann auch schon so Begriffe auf wie Leistungsdruck, teilweise auch Tierquälerei. Also hier ist, glaube ich, etwas an Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Turniersport und Tierwohl auch positiv miteinander einhergehen können. Und die vierte Gruppe, und ich glaube, das ist die schwierigst zu bedienende Gruppe, wir haben sie genannt die skeptischen Nichtreiter. Also die reiten nicht selbst, die kennen auch gar keinen, der etwas mit Pferden zu tun hat. Und sie verbinden Begriffe wie Geld, Leistungsdruck, Risiko, Ehrgeiz mit der Reiterei. Das ist im Übrigen auch die einzige Gruppe, die gegen einen Verbleib des Reitsports als olympische Disziplin ist. Alle anderen sind dafür, aber diese Gruppe eben nicht. Also wir haben sie genannt Werner weg damit, ist eindeutig männlich dominiert. Also was heißt eindeutig? 65% dieser Gruppe sind Männer. Und nach deren Meinung könnten wir die Pferde auf die Koppel stellen und mit der Reiterei aufhören. Und das ist eben auch schwierig, diese Leute zu erreichen, weil wir die über die normalen Reitsportkanäle auch nicht ansprechen können.
Gibt das die Studie her? Was ist das, was wir daraus lernen? Was können wir mit diesen Gruppen, das ist ja eine sehr gut, finde ich, auch für unsere Podcast-Hörer nachvollziehbare Klassifizierung. Und da ist ja die Frage dann auch nachher, wir müssen ja auch dann auf die Konsequenzen mal zu sprechen kommen. Was kann ein Verein, Verband, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, was können die eigentlich tun? Was können die mit dieser Studie anfangen? Insofern müssen wir einfach das mal ein bisschen gewichten und auch gucken, wie weit haben wir überhaupt eine Chance, an diese letzte Gruppe heranzukommen, die der Reiterei, dem Umgang mit dem Pferd etc. pp. Ja extremst kritisch gegenüber eingestellt sind.
Also vielleicht nochmal zwei, drei allgemeine Fragen, die wir gestellt haben und die Antworten. Einmal, wie ist denn die Einstellung zum Sport mit Pferden generell? Und da haben 50% der Befragten gesagt, jetzt nicht differenziert nach Männern und Frauen, die ist tendenziell positiv. Ein weiteres gutes ein Drittel hat gesagt, die ist neutral. Das heißt also, die Grundmöglichkeit und die Grundhaltung ist tatsächlich eher auf der positiven Seite. Und wenn man das noch mit weiteren positiven Informationen, Erlebnissen schafft zu erweitern, besteht da, glaube ich, schon mal eine Riesenchance. Und das Bild ist eben nicht so, wie man es hätte vermuten können, tendenziell negativ geprägt. Also das war schon mal über die Zielgruppen hinweg eine ganz zentrale Erkenntnis. Und wir haben auch die Frage gestellt, ob denn die Befragten glauben, dass Pferde gerne mit dem Menschen zusammenarbeiten. Und da haben fast 70% gesagt, ja, auf jeden Fall. Und auch da sieht man eben, wie groß diese, ja doch das Verständnis ist, vielleicht auch durch Parallelen aus dem Bereich Mensch und Hund, dass so ein Tier sich eben auch für die gestellten Aufgaben begeistern kann. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiges Element. Und dann eben auch die Frage Reitsport und Tierwohl auch tendenziell positiv. Das heißt also, ich glaube, das ist schon mal eine Riesenchance, weiter zu kommunizieren. Und wir haben dann des Weiteren noch gefragt, welche Medien werden denn genutzt? Und da ist unter anderem TV nach wie vor ein sehr wichtiger Kanal. Insofern eine Implikation, die ich einmal formulieren möchte, die im Prinzip auch für alle vier Personas, also alle Zielgruppen gilt, ist, dass wir uns alle bemühen sollten, dass der Reitsport nicht in eine Nische abwandert, sondern Teil der öffentlichen Wahrnehmung bleibt. Da gehört einerseits sicherlich auch das Thema Olympia zu. Da haben 70% gesagt, wir möchten, dass der Reitsport eine olympische Disziplin bleibt. Und das ist natürlich eine Riesenplattform, um auch Medienberichterstattung im Fernsehen und damit an die breite Öffentlichkeit zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass eben nicht so gut wie eben reitsportspezifische Plattformen auch sind, die Bemühungen sein sollten, weiter in der Tagespresse, möchte ich mal sagen, was Print, aber auch was Fernsehen und Online angeht, da weiter präsent zu sein. Also das wäre ein Weg. Und jetzt gebe ich gerne noch mal weiter.
Jetzt kommt Britta Ratsche wieder.
Genau, also wenn man das Ganze auf die Cluster, auf unsere vier Gruppen runterbricht, dann kann man natürlich auch genauer der Frage nachgehen, was im Detail wünschen sich denn unsere Zielgruppen und wie kann man damit umgehen. Und man kann es vielleicht noch mal zusammenfassen in zwei große Gruppen. Das sind einmal die Reiter und einmal die Nichtreiter. Und die Reiter umfassen sowohl die positiv eingestellten Turnierreiter als auch unsere skeptischen Freizeitreiterinnen. Aber im Grunde, was diese Zweie verbindet, ist ja, dass sie das Beste für ihr Pferd wollen. Also das ist der große gemeinsame Nenner. Sie stehen beide sehr positiv dem Pferd gegenüber. Aber wenn man dann mal genauer in die Antworten schaut, dann wünschen sich die Turnierreiter zum Beispiel eine bessere Ausbildung der Trainer und auch Richter. Also das wurde oft moniert, dass Richter nicht so sehr auf die Losgelassenheit und das Vertrauen zwischen Reiter und Pferd achten, sondern doch eher die spektakulären Ritte noch zu gut wegkommen. Also das ist ein Punkt, was sehr häufig genannt wurde. Währenddessen die Freizeitreiter wünschen sich bezahlbare Angebote, wo sie ihr Pferd auch tiergerecht unterbringen können mit viel Auslaufen. Aber da gibt es eine große gemeinsame Schnittmenge. Währenddessen bei den Nichtreitern, die haben sich natürlich in Bezug Reitsport nichts gewünscht. Die kennen den Reitsport ja auch nicht so gut. Aber hier kann man fragen, wie kann man die denn am besten erreichen? Und das ist gar nicht so trivial. Also wir haben jetzt in der Umfrage festgestellt, dass die klassischen Medien wie TV und Print tatsächlich noch im Vordergrund stehen. Es wird sehr viel Zeitung gelesen, es wird noch viel Fernsehen geguckt. Von daher so eine Übertragungsgeschichte wie Olympia aus Paris, das hat eine enorm positive Welle mit sich gebracht. Auch ich persönlich bin in meinem Bekanntenkreis sehr viel angesprochen worden und dann wurde gefragt, ja, das sah ja so toll aus mit dem Schloss und dann die Dressurreiterei im Vordergrund, das hat so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich denen auch gerne erklärt, was dahinter steckt. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder auch die klassischen Printmedien. Und da fällt mir bei meiner Tageszeitung, jetzt die hier in Mainz veröffentlicht wird, auf, normalerweise wurde immer über Reitturniere berichtet, das ist nicht mehr. Da kommen keine Berichte mehr und das hat ja auch einen Grund und das finde ich sehr schade, weil dann ja, kommt weniger Publikum und das mit der Turnierreiterei ist ja sowieso ein bisschen weniger geworden. Also da muss man schauen, dass man, ich denke, so niedrige Einstiegsangebote, Informationsangebote auf jeden Fall aufrechterhält und noch verstärkt. Es gibt tolle Turniere in Verbindung mit Familientagen, Ponyreiten, Hüpfburgen und so weiter, die für jedermann geöffnet sind. Hier in Darmstadt, das ist nicht so weit weg, sind wir mal auf ein Turnier gefahren. Das wurde verbunden mit einem fürstlichen Gartenfest. Das war eigentlich eher so eine Gartenmesseshow. Da waren Tausende von Leuten. Das war ganz toll gemacht, dieses Dressurturnier integriert. Und der Ansager hat erklärt, was da geritten wird. Es haben die meisten Zuschauer waren nicht Reiter und die fanden das super. Also solche Angebote sind toll und auch ja, der Stall um die Ecke mit den entsprechenden Schulpferden, also mein Stall, wo ich angefangen habe zu reiten, ich glaube, die haben tatsächlich noch Schulpferde, aber das gibt es hier in der Gegend nicht mehr so oft.
So, dass der Einstieg für denjenigen, der reiten lernen möchte, einfach ist, gerade hier im Ballungsgebiet, im Rhein-Main-Gebiet, nicht Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, ja, nicht diese Gegend hier, Darmstadt, da ist das gar nicht so einfach. Das nehme ich diese Antwort von Ihnen.
Das ist in der Tat nicht einfach und ich bin schon so oft gefragt worden, wo mein Sohn, meine Tochter denn reiten lernen könne, wo Schulbetrieb angeboten wird. Es gibt hier tatsächlich ein paar Ställe, aber ja, muss man auch ein bisschen weiter rausfahren. Und sie sind tatsächlich nicht so häufig.
Dann übergeben wir das Mikrofon wieder an Isabel Hillebrand.
Ja, also ich würde da gerne noch ergänzen. Ich glaube, dieses Thema unsere eigene Begeisterung weitergeben. Und in den Kommentaren bei der Studie hat mich ein Thema, ich muss auch einfach sagen, sehr berührt. Denn wir haben viel positives Feedback dafür gekriegt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir auch vielen Reitern natürlich die Möglichkeit gegeben haben, mal ja, so eine Plattform zu haben. Und damit verbunden war aber auch ganz oft der Wunsch, besser verstanden zu werden. Im Sinne von, wir tun alles für unsere Pferde, dass es denen gut geht. Und das wird so wenig gesehen. Also der Wunsch, da auch mehr verstanden zu werden. Und ich glaube, wir können da selber ganz viel für tun, indem wir diese Begeisterung, die wir selber haben, viel bewusster weitergeben. Und zwar ganz konkret auch an Menschen, die uns eben nicht am Stall begegnen, sondern im Freundeskreis, im Familienkreis und erzählen, was wir denn da tun und warum beispielsweise auch in einer klassischen Reitausbildung das Pferd über verschiedene Stufen dahingehend ausgebildet wird, den Reiter tragen zu können und wie man das macht. Also ich glaube, dieses, dass wir alle mehr darüber reden und ganz bewusst davon erzählen. Das ist was, das sind ganz niedrigschwellige Dinge und dann alles, was darüber hinaus Angebote schafft, wie Britta schon sagte, über die Vereine oder Initiativen wie Schulpferde 100 von der FN. Ich glaube, das ist alles großartig und genau richtig. Und auch natürlich das Bewusstsein, dass jeder, der mit Pferden zu tun hat, dieses Bild in der Gesellschaft weiter positiv prägen kann, denn das Interesse ist da. Also das haben wir, glaube ich, auch bei der Studie gemerkt, dass wir angesprochen wurden. Tolles Thema. Ich habe jetzt vielleicht nicht direkt was mit Pferden zu tun, aber sind wunderschöne Tiere, ja, also die ja auch vielfach ein Stadtbild prägen. Es gibt kaum eine Stadt, wo nicht eine Statue von einer wichtigen Persönlichkeit auf dem Pferd eben zu finden ist. Und ja, ich glaube, wir können da alle ganz viel beitragen, indem wir das positiv thematisieren.
Also jeder irgendwo ein Botschafter,
ja,
für
genau.
Das, was uns so fasziniert. Vielleicht noch einmal zurück an Britta Rathje. Die schwierigste Gruppe sind ja die, die der Reiterei, dem Pferdesport kritisch gegenüberstehen, die sich damit gar nicht auskennen. Sehen Sie eine Chance, dass wir die erreichen? Und wenn ja, wie? Oder sagen Sie, das ist eher eine Zielgruppe, der wir uns gar nicht so zuwenden sollten? Die sind per se kritisch, die können wir sowieso nicht erreichen. Wie auch immer, weder durch soziale Medien noch durch klassisch Print und Fernsehen. Wie beurteilen Sie das?
Ich würde die Gruppe vielleicht ein bisschen größer fassen. Also bei den Nichtreitern gibt es ja nicht nur die Skeptiker, die sagen, am besten gar nicht mehr reiten, sondern es gibt ja auch diese neutralen Beobachter, die so ein bisschen neutral bis indifferent dem Reitsport gegenüber sind. Aber und das bestätigt auch so meine persönliche Erfahrung, wenn man ihnen erklärt, warum der Reitsport so ist, wie er ist, warum die Tiere sich so verhalten, wie wir die Ausbildung dieser Pferde machen und so die Hintergründe erklären, dann geht denen oft ein Licht auf, ne? Und die finden das total interessant. Also insofern will ich nicht alle von dieser Gruppe verteufeln und sagen, die erreichen wir sowieso nicht und das lohnt sich nicht, da irgendwas reinzustecken, eher im Gegenteil. Also gerade nach Olympia wurden wir auch so viel befragt, wie das gemacht wird und wie man ein Pferd eigentlich sowas beibringt zu Passagieren und Piaffieren. Und wenn man das erklärt, dass das eigentlich so ganz natürliche Bewegungen sind und wir das einfach nur fördern, dann sind die da total interessiert. Aber insofern denke ich, diese, wie ich schon gesagt habe, über diese klassischen Medien, TV und Print, ja, da erreichen wir einfach eine breitere Öffentlichkeit. Es hilft ja für diese Gruppe nichts, dass wir in den Reitmagazinen, in Social Media, in unseren Kanälen immer ja, berichten, was wir Tolles machen. Es gibt ja ganz viele tolle Initiativen und wir Reiter sehen das auch, aber das sehen nicht die Nichtreiter.
Wir bleiben so in unserer eigenen Blase.
Richtig.
Und das ist also wichtig. Und insofern ist, glaube ich, die Studie vor dem Hintergrund auch eine ganz wichtige. Britta Rathje, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei haben, wie würde es diesem Wunsch nach der Studie weitergehen?
Da haben wir auch schon drüber sinniert, wie könnte es mit der Studie weitergehen. Ich würde am liebsten das irgendwann wiederholen in 1-2 Jahren und dann mal schauen, hat sich denn was verändert? Denn wir sehen ja viele tolle Initiativen, auch von der FN initiiert. Und es wäre schön, wenn das Früchte trägt. Das wäre am schönsten, wenn man das nochmal wiederholen könnte und dann sehen, das Image hat sich tatsächlich verbessert.
Und Isabel Hillebrand, was geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit? Sie haben schon mal gesagt, jeder ist irgendwo im weitesten Sinne Botschafter, soll dieses tolle Gefühl, was Sie schon als Kind empfunden haben, weitergeben. Aber Was lernen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt? Was ist das Ergebnis unserer Diskussion? Stichwort Studie Hochschule Mainz.
Ja, also das ist, glaube ich, wir haben eine Riesenchance. Wir haben den tollsten Sport, den man sich absolut nur vorstellen kann. Wir haben eine Riesenbegeisterung, mit der wir alle diesem Thema nachgehen. Und diese Begeisterung sollten wir weitergeben, bei jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit. Und ich glaube, da wird ganz viel Positives daraus hervorgehen.
Wunderbar. Der Nachteil bei Podcasts ist, dass man die Menschen nicht sieht, man hört nur die Stimmen. Beide Stimmen finde ich super sympathisch, aber noch schöner ist es, Sie beide zu sehen, mit welcher Begeisterung Sie über Ihre Studien sprechen. Ich bedanke mich dafür und hoffe, dass diese Begeisterung auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gespürt haben. Und dann toi toi toi, dass die Studie weitergetragen wird, dass die Verbände sie dann auch in ihren Köpfen und in ihren Herzen bewegen, möglicherweise das eine oder andere umsetzen. Einiges ist ja angesprochen worden. Und dass wir dann in 2 Jahren uns spätestens wiedersehen, wenn Studie Nummer 2 entstanden ist. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Ja, wir danken auch. Es war ein sehr nettes Gespräch.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.